meine Stimme nicht singen mit Shandy-Chor und heute hier. Aber ich bin mit Freuden hergekommen. Amen. Leider hat mich die Autobahn umgeleitet. Ich habe das nicht gewusst, aber das soll ja gestern schon, sagte mir Gunnar, im Radio durchgekommen sein. Aber ich war gestern von morgens um 7 Uhr in Kassel bis abends und da habe ich das nicht gehört. Und heute Morgen, wie ich dann auf der Autobahn war, sagten sie, die Totalsperrung. Naja, aber dann über Walsrode hierher, Verlenk-Bostel, bin in Landstraße gefahren, bin ich auch noch rechtzeitig hier gewesen. So, mich, wer kennt mich jetzt schon von euch? Ein paar Mann, gut. Der Rest nicht. Meine Frau kennt ihr alle, ne? Die war nämlich mal hier und hat über Esoterik gesprochen. Und da war ich auch mit. Aber da habe ich nichts gesagt. Ich musste den Schnabel halten. Dann will ich mich erst mal vorstellen, wenn es euch recht ist. Also ich komme nicht aus Polen, wie man meinen Namen nach vermutet, sondern ich bin viel in Polen. Ich habe in Polen jedes Jahr zweimal eine große Evangelisation mit 4 Predigten pro Tag. Die haben keine größeren Saal und da kommen so am Tag über 1000 Leute durch, die das Evangelium hören. Und bitte? Ja. Und ich muss sagen, die Leute, die da kommen, die sind wissbegierig. Ich spreche kein Polnisch, ich werde übersetzt von einer jungen Dame, die hat Germanistik studiert und die spricht besser Deutsch wie Polnisch. Aber ihr Lieben, die Menschen, die da hinkommen und die dann frei werden, sowas Herrliches zu erleben, das ist einfach schon diese Reise wert. Das sind immerhin 1000 Kilometer, die ich fahren muss. Ich fahre nach Wiswa, oben im Skigebiet. Und ich kann dann eine Begebenheit mal erzählen. Da war ein junger Mann, der stand hinten ganz an der Wand. Und ich sah ihn schon, wie er reinkam, blutverschmiert, dreckig. Und er war betrunken. Aber der blieb die ganze Zeit über da, hörte sich die Predigt an und nach der Predigt sagte er dann zu dem Leiter, er möchte gerne mit dem Pastor sprechen. Naja, dann haben sie mich geholt und dann hat er mit mir gesprochen und dann zum Schluss sagte er, er möchte mich gerne im Arm nehmen. Und dann sagten die natürlich alle, mach das nicht, Mensch, guck mal, wie der aussieht und du musst noch weiter predigen, das geht nicht. Und dann habe ich nicht lange überlegt, ich habe nur so in mir gedacht, was würde Jesus jetzt machen? Und dann habe ich ihn im Arm genommen und habe ihn gedrückt und die Tränen liefen. Und dann ist er ohne irgendein Wort zu sagen, umgedreht ist rausgegangen. Und bei mir war nichts, ein Löschblatt hatte Gott dazwischen gelegt. Also ich war nicht ein bisschen schmutzig gewesen. Am nächsten Tag kam ein Mann rein, schick angezogen, kam auf mich zu und erzählte mir dann was. Und dann musste ich sagen, Nia Popolsk. Ich spreche kein Polnisch. Und dann hat er die Übersetzerin geholt und hat er gefragt, ob ich ihn nicht wiedererkannt habe. Ich gesagt, nein. Ja, er wäre der gestern Abend gewesen, den er im Arm genommen hätte. Ihr Lieben, und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Aber mit Haut und Haaren. Und ich fahre ja alle halbe Jahr rüber. Und wie ich das letzte Mal rüberkam, hat er mich als erstes begrüßt. Und sagte, ich bin immer noch dabei, da bist du dran schuld. Ja, wunderbar. Ein junger Mann war da, der war Alkoholiker. Und dann hat Gott mir gesagt, sage ihm, wenn er heute Abend seinen ganzen Alkohol vernichtet, dann heile ich ihn vom Alkoholismus. Das habe ich ihm gesagt. Und dann sagte seine Frau, das macht der nie. Am nächsten Morgen kam er wieder rein. Und da sage ich, na? Ja, sagte, der hat alles vernichtet. Alles. Auch das Versteckte. Der hat alles weggetan. Ihr Lieben, das ist jetzt 2 Jahre her. Der Mann ist immer noch frei. Und er war jetzt in der Mission in Schweden. Mit seiner Frau. Total. Gott verändert Menschen. Nicht nur vor 2000 Jahren. Auch heute noch. Wir können heute noch zu ihm kommen. Er ist und bleibt derselbe. Und das ist so wunderbar. Ich habe gesagt, ich möchte mich jetzt mal ein bisschen vorstellen. Ich war auch nicht derjenige, der so freudig Gott angenommen hatte. Ich war jung, mein Vater war Atheist. Meine Mutter ging Weihnachten mal in die Kirche und Konfirmandenunterricht. Mein Pastor war mehr betrunken, als dass er uns was gelehrt hatte. Und ich habe also nichts mitgekriegt vom Glauben. Aber ich habe 5 Jahre in Celle im Boxring gestanden, habe dort schöne Zeiten erlebt. Und dann kam ein Mann zu meinem Vater und erzählte ihm von Jesus. Und dann sagte meine Mutter, geh vor die Tür weg, der fliegt hier gleich durch. Aber der floch nicht durch. Mein Vater hat sich das angehört und sagte dann nur, was der mir von diesem Wanderprediger erzählt hat, das ist kolossal. Das gehe ich mir anhören. Und dann ging der tatsächlich den nächsten Tag in einen Gottesdienst nach Celle, in eine freie Gemeinde. Ihr Lieben, und dann kam der wieder, dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, na, was haben Sie dem denn gegeben? Ne? Der strahlte. Das war ganz anders auf einmal. Und dann ging meine Mutter nächsten Sonntag auch mit. Und die kam auch wieder und strahlte so. Und dann habe ich gefragt, was habt ihr zu trinken gekriegt? Nee, gar nicht. Na, was habt ihr denn so, eine Pille oder so gekriegt? Nee, wie kommst du da drauf? Ich sage, ihr müsst doch eine Droge genommen haben. So wie ihr euch jetzt gebt, das ist ja unnormal. Ne? Aber das blieb. Das war beständig. Aber ich hatte gar keine Zeit, zum Gottesdienst zu gehen, weil ich ja geboxt habe. Entweder musste ich sonntags morgens meine Blessuren heilen oder ich habe im Ring gestanden. Also es ging einfach nicht. Und da musste ich meine Mutter versprechen, wenn ich einmal K.O. gehe, dass ich dann mitkomme unter Gottes Wort. Das habe ich ihr ganz locker versprochen. Denn dass ich mal K.O. gehen würde, na, das glaubte doch keiner. Ihr Lieben, und beim nächsten Kampf habe ich ganze 3 Minuten im Ring gestanden. Und dann hat man mich aus dem Ring rausgetragen. So K.O. bin ich gegangen. Und wisst ihr, was meine Mutter mir Jahre später erzählt hat? Ich habe mich immer gewundert, wieso der mich K.O. gehauen hat. Denn den hatte ich schon mehrfach besiegt. Das war für mich ein Spaziergang. Aber dann hat meine Mutter mir Jahre später gesagt, Junge, weißt du, warum du K.O. gegangen bist? Da sage ich, na, erzähl mal. Ich habe gewusst, wann du im Ring stehst. Und ich habe auf den Knien gelegen und habe gefleht, Herr Jesus, lass ihn doch die Schnauze vollkriegen heute. Tja, und dann hat er das gemacht. Er hat nicht der nur zugeschlagen, da hat Gott mit zugeschlagen. Ja, und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und dann habe ich auf Menschen geschaut, was man nicht machen soll. Und habe dann gesagt, wenn alle Christen so sind wie der, dann will ich mit Christen nichts mehr zu tun haben und bin wieder weggegangen. Bin 5 Jahre raus gewesen aus dem Glauben. Das waren die schlimmsten 5 Jahre meines Lebens, aber sie gehören einfach jetzt dazu. Ich habe mich dann, wie ich weggegangen bin, habe gesagt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Da kam gleich eine Stimme in mir, das machst du richtig. Jetzt arbeiten wir zusammen. Innerhalb von einem Dreivierteljahr hatte ich 5 Betriebe. Ich wurde ein großer Geschäftsmann in Hannover. Ich fing an zu catchen, war im Catch-Zelt mit drin. Ich hatte eine große Tankstelle, die ganzen Luden haben bei mir ihre Wagen machen lassen. Ich hatte eine riesen Wäscherei, die ganzen Bordells im Umkreis von Hannover bis nach Celle hin haben ihre Wäsche bei mir machen lassen. In welchen Kreisen verkehrte ich jetzt? In den Kreisen der Luden und der leichten Mädchen. Es gab so manche Schlägerei, die ich durchstanden habe, wo ich nichts von mitgekriegt habe. Ihr Lieben, Alkohol war dann mein Freund. Ich habe so 2 Flaschen Schnaps am Tag getrunken, weil ich einen Montagebetrieb hatte und ich musste wach bleiben. Ich habe manchmal 3-4 Tage in eins durchgearbeitet. Und dann habe ich eine Dummheit begangen, indem ich etwas verkauft habe, was geklaut war. Und dann kommen 2 Menschen auf mich zu, so ganz höflich, und sagen, Herr Rutkowski, und ich habe gedacht, wer kennt mich denn alles, ne? Ich sage, ja, Sie sind verhaftet. Und dann saß ich in Untersuchungsgefängnis. Und ihr Lieben, wie ich in die Zelle reinkam, ich weiß nicht, ob jemand schon mal gesehen hat, wie so eine Zelle aussieht. Da ist ein Tisch drin aus Metall und mit einer Holzplatte. Da ist ein Stuhl drin aus Metall. Da ist ein Toilettenbecken drin und ein Waschbecken. Wie ich denn eine Stunde da drin war, war nichts mehr da drin. Weder Toilettenbecken, noch Waschbecken, noch Stuhl, noch Tisch, noch Bett. Es war alles kaputt. Mensch. Entschuldigt, aber kratzt. Da macht der Wärter die Tür auf, guckt rein, lacht und sagt, aus dir wird nochmal ein anständiger Kerl. Da habe ich den ganz doof angeguckt. Dann haben die alles erneuert und dann saß ich auf dem Fußboden und sagte, Gott, ich habe dich schon mal kennengelernt. Und wenn du wirklich real bist und wenn du wirklich da bist und du mich noch gebrauchen kannst, dann zeig es mir. Dann nehme ich hin. Und dann ließ ich mir eine Bibel kommen. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen mit den Worten, Gott, zeig mir jetzt die Bibelstelle, die für mich zutrifft. Dann habe ich aufgeschlagen, Jesaja 55, Vers 8 bis 10. Denn meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn so viel höher der Himmel ist wie die Erde, so viel höher sind meine Gedanken denn eure Gedanken und meine Wege denn eure Wege. Und wie der Schnee nicht und Regen nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern fruchtet die Erde und gibt Kraft, so soll auch mein Wort nicht leer zurückkommen. Und dann habe ich gesagt, wie Jesaja, hier bin ich, sende mich. Ihr Lieben, dann durfte ich dort im Gefängnis noch zwei Menschen zu Jesus führen. Das war also wunderbar. Ich wusste nachher, warum ich drin war. Und jetzt kommt das schönste Erlebnis, was ich da hatte. Ich schlage morgens meine Bibel auf und sage, Vater, schenk mir ein Wort, was mich aufbaut heute Morgen. Und dann lese ich den Psalm 23. Der Herr ist ein Hirte, dir wird nichts mangeln und er führt dich zu frischem Wasser und auf grüne Auen. Und da habe ich mein Bett zusammengepackt, mein Geschirr alles zusammengepackt, habe einen Knoten reingemacht, vor die Tür gestellt. Und dann sagt er, was machen Sie denn? Ich sage, ich werde heute entlassen. Das hat mir die Bibel so gesagt. Und dann sagt er, nee, Sie werden heute nicht entlassen. Ich sage, doch, ich werde heute entlassen. Nein, mit Sicherheit nicht. Ich habe Ihren Entlassungsschein nicht. Ich sage, ob Sie den haben oder nicht, ich werde heute entlassen. Die Bibel hat es gesagt, Gott hat mir gesagt, du wirst heute entlassen. Da musste ich einen Hofgang noch mitmachen, dann sagte ich zu dem einen, ich sage, du, ich werde heute entlassen. Da sagte er, nee, dann dürftest du keinen Hofgang mehr mitmachen. Das war ein Heiratsschwindler, der sagt schon 35 Mal. Und der sagt, du, ich kenne mich hier bestens aus. Also, du wirst nicht entlassen. Ich sage, Wolfgang, ich werde entlassen, glaub es mir, ne? Ja, dann bin ich wieder rein, dann musste ich mir noch wieder meinen Napf auspacken zum Mittagessen und dann sagte ich, machen Sie Ihr Bett? Ich sage, nein, ich werde heute entlassen. Nein, sagte er, Sie werden nicht entlassen. Aber glauben Sie doch, was Sie wollen, Sie kriegen jetzt schon Knastkoller, sagte er zu mir. Ich sage, nein, ich werde heute entlassen, kein Knastkoller. Auf einmal geht um nach vier die Tür auf, da sagt er, du sollst zum Haftrichter kommen. Und da sagt er, jetzt gibt es Nachschläge, du musst noch irgendwas auf dem Kerbholz haben. Ich sage, nee, jetzt kommt meine Entlassung. Ach, du mit deiner Entlassung. Ich komme rein zum Haftrichter, da sagt er, Herr Rutkowski, ich möchte mich ganz, ganz herzlich entschuldigen. Ich habe meine Unterlagen gerade eingeräumt und hier liegt der Entlassungsschein. Sie hätten schon seit heute Morgen draußen sein müssen. Sagt er, aber ich habe Ihre Frau schon angerufen, die Kammer weiß Bescheid, machen Sie, dass Sie Klamotten abgeben und dass Sie nach Hause kommen. Dann bin ich hochgegangen, dann sagt der Wärter zu mir nur, so einen Glauben, wie du hast, den möchte ich auch haben. Und bei dem Wolfgang habe ich an der Tür geklopft, habe gesagt, tschüss Wolfgang, ich gehe jetzt. Dann hat er geweint und hat gesagt, dann bete für mich, dass ich diesen Jesus auch erfahre. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber ich weiß, dass ich für ihn bete. Und das sind so Erlebnisse, die einfach in mein Leben passen. Kurze, noch eine Geschichte. Ich mache nur 2 Stunden heute, mehr nicht. Ich bin an der Ostsee, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg oben, ich habe 25 Jahre in Hamburg gelebt und habe da eine Gemeinde geleitet, 15 Jahre. Seit 1980 bin ich als Evangelist unterwegs in Europa, Auch in Amerika durfte ich schon mal predigen, also ich war schon ein bisschen weit. Aber dann waren wir an der Ostsee und da sagt meine Frau, Mensch, der Jan de Wilde ist in Lübeck, lass uns da mal hinfahren. Ach, sage ich, nee, ich habe keine Lust mehr. Nein, lass uns mal hinfahren. Gut, Frauen sind ja doch immer die stärkeren Leute und ich bin dann hingefahren. Ihr Lieben, da war Zeltevangelisation und mit einmal kamen da drei Männer rein. Boah, ein Theater. Die waren laut und fingen da an, Theater zu machen. Und dann haben die Lübecker Jungs versucht, sie rauszubringen wieder. Ne? Und ich sage im Vorhinein, ich habe es nachher rausgekriegt, das waren drei ganz frisch entlassene Häftlinge und die jetzt nur Theater machen wollten, mehr nicht. Der eine war ein Österreicher und zwei Deutsche. Und die Lübecker Frauen, die guckten mich immer an und sagten, Peter, wann gehst du denn endlich raus, ne? Denn unsere Männer kriegen das, glaube ich, nicht hin. Hab ich gesagt, ich habe keinen Auftrag. Aber mit einmal wurde das da draußen so laut, dann bin ich rausgegangen. Und dann habe ich zu diesem Österreicher gesagt, der war der Redelsführer da, ich sage mal, spinnt ihr? Hier wollen Christen Gottesdienst halten und ihr macht so ein Theater? Und dann sagt er zu mir, willst du auch was auf die Fresse haben? Und da habe ich ihn angeguckt und gelächelt und habe gesagt, ehe du ausgeholt hast, habe ich dir deinen Arm dreimal gebrochen, deine Nase fehlt dir, ein Ohr reiße ich dir ab und die Augen sind zu, merkt ihr das? Und da sagte, du sprichst ja unsere Sprache. Ich sage, nee, die haue ich auch, glaub es mir. Ne? Und was machst du bei den Christen? Ich sage, setzt euch dahin, erzähle ich euch das. Dann haben wir drei da gesessen, ich habe denen vom Evangelium erzählt, die waren so hellauf begeistert nachher, dass sie zu den Pastoren gegangen sind nach dem Gottesdienst und haben mit dem noch lange geredet. Ich weiß nicht, ob sie ihr Leben Jesus gegeben haben, keine Ahnung, aber der jedenfalls war Friede, er hat nachher zu mir gesagt, Peter, so einen herrlichen Gottesdienst habe ich noch nie gehabt. Und ich habe da draußen mit den dreien gesessen und das war so eine herrliche Runde, die drei und ich. Ne? Die waren wissbegierig, die wollten auf einmal alles wissen, ne? Aber erst mal, und jetzt stellt euch vor, ich wäre nicht im Knast gewesen. Ich hätte das alles nicht mitgemacht. Dann hätten die das Zelt auseinandergenommen. Hm? Wir haben als Zeltevangelisation in Hamburg gehabt, da kamen so sechs junge Männer im Alter von 16 bis 18 und die wollten, während wir da drin saßen, das Zelt abbauen. Die fingen an, die Schnüre aufzumachen und so. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, was soll das denn? Hm? Und dann sagt er, ja, wer will uns da dran hindern? Ich sage, pass mal auf, wir machen ein Spielchen. Ihr sechs kämpft gegen mich. Und wenn ihr gewinnt, könnt das Zelt abreißen. Und wenn ich gewinne, dann müsst ihr tun, was ich sage. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Ja, und dann lagen schon gleich zwei flach. Und die anderen sind abgehauen. Weil ich direkt gleich zugeschlagen habe. Ne? Und er sagte, das war unfair. Ich sage, nee, ihr seid unfair. Ihr wolltet das Zelt abreißen, wo die Menschen dann noch drin saßen. Ihr Lieben, die haben, ich habe denen gesagt, ihr müsst Nachtwache halten, ihr müsst am Zelt bleiben. Die haben als Zelt bewacht. Das ist nachher meine Jugend geworden in Hamburg. Ich habe nie eine bessere Jugend gehabt wie diese Leute. Und die haben, diese sechs haben nachher noch mitgebracht. Wir waren nachher 16 Jugendliche, die jede Woche zum Jugendgottesdienst gekommen sind. Und ich habe super Spaß mit denen gehabt. Okay, ich habe denen mal 50 Mark gegeben, dass sie mitfahren sollten zu einer Freizeit. Die haben die dann versoffen, die kamen nicht. Ne? Aber sie kamen nächsten Tag zur Jugendstunde. Tür auf, Peter, dürfen wir noch reinkommen? Ich sage, na klar, kommt rein. Ich sage, was habt ihr denn gemacht? Ehrlich, sagte, wir haben es versoffen. Sag ich, weil ihr ehrlich seid, dürft ihr es behalten und ich mache da nichts draus. Ich schenke euch das. Das war für die eine Wucht. Ne? So, das jetzt zu meiner Person. Mehr. Vielleicht, wenn ich nochmal eingeladen werde, erzähle ich nochmal ein bisschen mehr. Denn ich habe sehr, sehr viel erlebt. Jetzt erzähle ich euch erstmal eine kleine Geschichte. Aber erst bete ich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Dass du es bist, der neben mir steht und der dein Wort verkündigt. Ich danke dir, Vater, dass alles in deiner Hand liegt. Denn an deinem Segen ist alles gelegen. Und ich bitte dich, dass du jetzt deinen Segen auf uns alle legst. Und dass du unsere Herzen weit öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen können. Amen. Ihr Lieben, da ist eine Frau, die kommt aus dem Haus. Und vor dem Haus sieht sie drei Männer mit langen Bärten stehen. Guckt die an, dreht sich um, geht wieder rein ins Haus und sagt zu ihrem Mann, vor der Tür stehen drei Männer mit langen Bärten. Und da sagt er, ja, dann geh doch hin und bitte sie rein. Und dann geht sie wieder raus und sagt, mein Mann hat gesagt, ihr möchtet doch reinkommen. Und dann sagt der eine, ja, wir kommen aber nur einzeln rein. Denn das ist mein Freund Glück, das ist mein Freund Reichtum und ich heiße Liebe. Aber wir kommen nur jeder für sich alleine rein. Jetzt geht ein Mann fragen, wen ihr haben wollt. Ich frage euch jetzt schon mal, wen würdet ihr einladen? Aber ihr braucht es mir nicht sagen. Ich erzähle die Geschichte weiter. Die Frau sagt, du, die da draußen stehen, heißen Glück, Reichtum und Liebe. Und die kommen so alleine rein. Wen sollen wir reinholen? Sagt der Mann natürlich gleich, Reichtum. Dann haben wir immer alles da. Lass uns Reichtum reinholen. Dann sagt die Frau, du, aber ich würde viel lieber Glück reinholen. Ist doch viel schöner, wenn wir immer Glück haben. Und die Enkeltochter war gerade zu Besuch und die kam die Treppe runter, hörte das und sagt, also ich würde ja die Liebe einladen. Die Liebe ist doch viel schöner, wenn alles in Liebe abgeht. Und dann sagt der Mann, du hast recht, lass uns die Liebe einladen. Und dann geht die Frau raus und sagt, wer von euch ist die Liebe? Und dann steht er auf und sagt, ich, ja, du sollst bitte mitkommen. Dich laden wir ein. Ihr Lieben, und dann ist die Liebe aufgestanden und ist mitgegangen, aber im gleichen Moment ist auch Glück und Reichtum aufgestanden und mitgegangen. Und dann sagt die Frau, hallo, hallo, einer habt ihr doch gesagt, ich habe die Liebe eingeladen. Und dann sagte die Liebe, ja, hättest du Reichtum genommen, wäre nur Reichtum gekommen. Hättest du Glück genommen, wäre nur Glück gekommen. Aber mit Liebe hast du Reichtum und Glück dabei. Da sind alle drei gekommen. Ihr Lieben, Reichtum, habe ich mir denn hier hingeschrieben, Reichtum hat nicht gleich was mit viel Geld zu tun. Reichtum kann sein, dass man einen Seelenfrieden hat. Das ist ein Reichtum, den wir haben. Dass wir eine Seelenruhe haben. Das ist ein Reichtum, den wir haben. Wir sind nämlich reich, wir Gotteskinder, weil wir das haben sollten. Also, wie ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, ich wäre, glaube ich, so gewesen wie der Mann. Ich hätte auch gesagt, Mensch, komm, knete, neues Auto, Haus. Aber das Kind sagt Liebe. Ihr Lieben, und dann habe ich so gedacht, es ist wertvoll, wenn man einmal über diese Liebe spricht. Es ist bestimmt schon viel darüber gesprochen worden. Aber Liebe, das ist so, ja, wie ich meine Frau kennengelernt habe, da war noch gar keine Liebe erstmal im Spiel, ne? Sondern das war, man hat sich erstmal kennengelernt und man fühlte ein etwas Gemeinsames. Man wurde hingezogen zueinander und dann auf einmal merkte man, stopp mal, hier ist jetzt was anderes im Spiel. Und das war Liebe. Was ist Liebe? Man will dem anderen Gutes tun. Man möchte, dass es ihm gut geht. Man möchte alles vermeiden, dass, ich habe es neulich, unsere Schwester, die auch ab und zu in Walsrode ist, hat es letzte Woche gehört, ne, was ich gesagt habe. Da habe ich gesagt, weißt du, die Liebe ist so, wenn man so ganz frisch verliebt ist, Kleinchen hebt die Beinchen, da kommen Steinchen. Ne? Und dann ist man schon länger zusammen, dann heißt es, Kleine hebt die Beine, da kommen Steine. Ne? Und wenn man dann so ganz lange zusammen ist, und war, dann heißt es nur noch, olle, die Botten kommen Klamotten. aber ihr merkt, die Liebe, da war alles so klein und niedlich. Da hat man sich verstanden, da hat man sich nicht gezankt, sondern man war doch ganz anders. Und diese Liebe, die uns umgarnt, ist die Liebe Gottes. Gott kann gar nicht anders, als wir uns lieben. Mir sagte mal jemand, ja, ich bin so ein schlechter Mensch, Gott kann mich gar nicht lieben. Da habe ich nur gesagt, wenn du so schlecht bist, wie ich gewesen war, dann hat Gott dich erst richtig lieb. Denn Gott liebt den Sünder, das müssen wir uns mal merken. Gott liebt den Sünder, er hasst die Sünde. Aber den Sünder, den Menschen, den liebt er von ganzem Herzen. Und da versucht er, ihn rauszuziehen. Ich erlebe das immer wieder in Gemeinschaften, auch in Polen und auch in Deutschland. In Österreich habe ich das viel erlebt, dass Menschen auf einmal von dieser Liebe Gottes ergriffen wurden. und dass sie gar nicht anders konnten, als wie Gott zurückzulieben und auch für ihn da zu sein. Im Psalm 116, Vers 1 heißt es: Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Ihr Lieben, das ist so ganz wichtig. Gott hört die Stimme meines Flehens. Ich habe letzte Woche in Walsrode gepredigt. Was habe ich gepredigt? Weißt du es noch? Sprechen, rufen, schreien. Das waren diese drei Worte, über die ich gepredigt habe letzte Woche in Walsrode. Und hier steht auch: Er hört die Stimme meines Flehens. Wisst ihr, wenn wir zu Gott kommen, dann meinen wir immer: Ach, lieber Gott, du weißt doch, wie es mir schlecht geht. Und kannst du mir bitte mal helfen? Der Bartimäus auf der Straße, was hat er gemacht? Er schrie hinter Jesus hinterher, ne? Sodass die Leute gesagt haben: Hör auf mit deiner Schreierei, halt endlich den Mund. Aber dann steht ein Satz, und der freut mich immer wieder: Und er schrie umso mehr. Und da blieb Jesus stehen und hat gesagt: Komm her zu mir, bringt ihn mir. Ihr Lieben, hier steht: Denn er hört die Stimme meines Flehens. Was hat Jesus zu Bartimäus gesagt? Was willst du, dass ich dir tun soll? Ich habe mir gedacht: Leute, der war doch blind. Der will doch nicht schneller laufen. Der rennt ja überall gegen, wenn er schneller laufen könnte. Aber da sagt er: Rabuni, dass ich sehend werde. Er hört die Stimme meines Flehens. Gott möchte hören von dir, was er will. Er möchte nicht im Allgemeinen hören: Du weißt ja, ich bin krank und mach mich mal wieder gesund. Sondern er möchte hören: Vater, mein Fuß ist kaputt. Bitte heile ihn. Da kommt eine Schwester zu mir und sagt: Ich muss an die Füße operiert werden. Bitte bete mal mit mir. In dem Moment sagt Gott zu mir: Sag ihr, sollen Zehnten in ihr Kornhaus geben. Dann mache ich sie gesund. Dann habe ich gesagt: Nee, das sage ich nicht. Und dann sagt die Stimme wieder: Du sagst ihr jetzt, sie soll den Zehnten in mein Kornhaus geben, dann mache ich sie gesund. Ich sage: Nee, das mache ich nicht. Ich habe dreimal zu Gott gesagt: Nee, mache ich nur. Vierte Mal hat es einmal aus mir rausgesprudelt, ohne dass ich es wollte. Da habe ich zu jedem gesagt: Du, gib mal den Zehnten hier in dein Kornhaus, dann macht Gott dich auch gesund. Die guckt mich an und sagt: Ich gebe ja viel mehr. Sag ich zu Gott: Siehst du das? Habe ich mir doch gleich gedacht. Ja? Und dann sag ich: Aber wohin? Das sagt sie: Ja, nach Brot für die Welt, nach Afrika, nach Indien. Ich sage: Ah, ja, jetzt weiß ich. Okay, dann musst du 8 Tage nach Brot für die Welt fahren, 8 Tage nach Afrika, 8 Tage nach Indien und da, wo du dein Geld hingibst. Denn du sollst da dein Geld hingeben, wo dein Kornhaus ist. Und wenn das deine Kornhäuser sind, musst du da hingehen. Guckt sie mich ganz groß an. Ich sage: Ja, dein Kornhaus ist hier, diese Gemeinde. Hier gehört dein Zehnter her. Hat Gott gesagt. Und wenn du das tust, macht er deine Füße gesund. Ja, betest du nicht mit mir? Ich sage: Nee, ich segne dich nur noch. Und dann habe ich sie gesegnet. Und ich bin nach Hause gefahren. Ihr Lieben, und ein Vierteljahr später war in Bielefeld eine Bezirksversammlung. Und die Schwester kam da rein. Und dann sage ich: Oh, bist du operiert? Nee, Zehnten gegeben. Ja, Gott hat sich bewahrheitet. Ihr Lieben, so wunderbar ist unser Vater. Er macht das immer wieder auf verschiedene Art und Weise. Ich will euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich liebe diese kleinen Geschichten. Kommt eine Schwester, ich sage, rufe gerne auch auf, er hat ein Zeugnis. Ja, sagte ich. Ich sage: Was denn? Ja, sagte ich, habe meinen Schlüssel für nicht gefunden heute Morgen. Und dann habe ich gesagt: Gott, du weißt doch, wo mein Schlüssel ist. Ich will zum Gottesdienst. Er sagte: Ja, unten im Keller in der Kitteltasche. Nee, sagte, da habe ich ihn noch nie hingelegt. Also das war falsch. Und dann hat sie weitergesucht. Und dann sagte: Gott, du weißt doch, wo der Schlüssel ist. Das wird jetzt Zeit, dass ich zum Gottesdienst gehe. Unten im Keller in der Kitteltasche. Nein, sagte, da habe ich ihn noch nie hingelegt. Und hat weitergesucht. Und dann hat sie das dritte Mal gefragt: Jetzt wird es aber Zeit, sonst komme ich zu spät. Wo ist mein Schlüssel, Gott? Und dann sagte er: In der Kitteltasche im Keller. Dann sagte ich: Gehe jetzt da runter, aber wehe, der ist nicht da. Ihr Lieben, ich habe so gelacht wie bei dem Zeug. Sagte, dann bin ich runtergegangen. Lang in die Kindertasche, da war mein Schlüssel. Ich sage: Ja, was hast du denn gemacht? Habe ich zu Gott gesagt: Da hast du mal wirklich Glück gehabt. Ihr Lieben, das sind Zeugnisse, Erlebnisse, die bleiben hängen. Die bleiben hängen. Also diese Frau liebte Gott, sonst hätte sie ja nicht mit ihm gesprochen. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er hat die Stimme ihres Flehens gehört. Ich halte ja viel Männerseminare in Kreling. Und ein Seminar habe ich dabei, das heißt die Stimme Gottes hören. Und dann waren die Leute und sagten, ich habe noch nie Gottes Stimme gehört. Und dann habe ich ihnen bewiesen, dass sie schon oft Gottes Stimme gehört haben, nur nicht darauf geachtet haben. Und denn alles Positive, was du in deinen Kopf hineinkriegst, ist von Gott. Alles Negative, was du reinkriegst, das ist vom Teufel. Wenn du das Positive kriegst und sagst, ich kann, na, bei mir geht es nicht, Gunnar, ich hab dich einfach lieb. So, das Positive, das ist von Gott. Aber wenn ich jetzt reinkommen würde und wir sagen, oh, pff, nee, ja, die ist ja auch da, oder der ist ja auch da. Ja. Na, das macht mir ja gar keinen Spaß heute, das ist die ganze Predigt. Nee. Ich könnte gleich wieder nach Hause gehen. Das ist vom Teufel, Leute. Also, das merken wir uns. Alles, was gut ist, kommt vom Herrn. Denn er kann nichts Schlechtes geben. Und aber alles, was schlecht ist, ist vom Teufel. Das sollten wir gleich wegweisen. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Ja, mein Vater starb in meinem Arm. Das war 1964. Ihr Lieben, dann war für mich die Welt zu Ende. Ich war damals 20 Jahre alt und mein Vater lag im Bett und war krank gewesen und sagte, heb mich noch mal hoch, und er wog 4 Zentner und war dick, wie aufgebläht. Da habe ich ihn angehoben, dann haben die Schwestern ihn noch mal in den Rücken einbalsamiert, und während er so oben saß, fing er an zu singen. Wenn mein Wandern endet. Ich sage, Papa, streng dich doch nicht so an, du willst doch gesund werden. Und dann strahlen mich Augen an, ihr Lieben. Und er sagt, nein, mein Junge, jetzt gehe ich heim zu meinem Heiland. Ich sehe da schon alles so herrlich offen, so weiß. Und da kommt Jesus und holt mich. Legt sich auf mein Arm, ist tot. Ihr Lieben, das war ein Erlebnis, aber im Moment für mich eine sehr schwere Stunde. Denn mein Vater war nicht nur mein Vater, mein Vater war mein Freund, mein Vater war mir alles. Ich habe meinen Vater über alles geliebt. Deswegen kann ich auch so leicht über den Vater im Himmel sprechen. Weil mein Vater war nur Liebe zu mir, und so weiß ich, dass mein himmlischer Vater auch nur Liebe zu mir ist. Und unser himmlischer Vater hat dich lieb. Auf so einem Seminar war ein junger Mann, und er sagt, du redest immer von der Liebe Gottes. Ich habe einen Vater gehabt, der hat mich nur geprügelt und so. Wie kann ich daran glauben, dass der die Liebe ist? Und dann habe ich zu ihm gesagt, steh mal auf. Und dann habe ich ihn im Arm genommen. Und der ist noch nie von einem Mann im Arm genommen worden. Der hat sich gewehrt wie verrückt. Aber nützte nichts. Ja? Und wie er dann so ein bisschen ruhiger wurde, habe ich ihn ins Ohr geflüstert, so wie ich dich im Arm halte, so hält Gott dich im Arm. Und Gott hat dich lieb, sonst säßt du jetzt nicht hier. Gott will, dass du ganz sein Eigentum wirst. Der Junge fing so an zu weinen, der war schon so Mitte 40, der fing so an zu weinen, legte seinen Kopf dann bei mir an der Schulter und sagte, ich will Jesus haben. Ihr Lieben, Gott redet auch heute noch zu uns. Wir müssen nur sensibel sein und hinhören. Wir meinen immer, ach, das ist mein eigener Gedanke, das ist ein Wunschgedanke oder dies. Nein, Gott redet zu uns. Ich habe ihn dreimal akustisch reden hören, dass ich mich so sehr verjagt habe beim ersten Mal, dass ich aufgesprungen bin und habe Tisch und Stuhl umgekippt, weil ich mich so verjagt habe, aber es war keiner da. Und das dreimal hintereinander. Und dann bin ich zu dem Versammlungsleiter gegangen, habe gesagt, ich glaube, ich fange an zu spinnen. Wieso? Ich sage, ich höre schon Stimmen. Und dann sagt er, was hat die Stimme denn gesagt? Ich sage, der hat gesagt, ich soll Matthäus 10, Vers 7 und 8 lesen. Ja, und was steht da? Ich sage, weiß ich doch nicht. Habe ich doch nicht gelesen, ne? Ich habe mich doch so verjagt gehabt. Ja, aber da steht dann, wir haben es dann gemeinsam gelesen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Macht Kranke gesund, treibt die Teufel aus. Und heilt die Aussätzigen. Ihr Lieben, 3 Jahre später ist es denn so gewesen, dass ich losgezogen bin und habe das Evangelium verkündet. Das hat Gott mir da sagen wollen. Und Gott spricht also zu uns. Und ich habe ihn oft in meinen Gedanken sprechen hören, aber ich habe ihn dann noch zweimal akustisch gehört. Ihr Lieben, das ist nicht immer gegeben, aber in Gedanken spricht Gott sehr, sehr viel. Wenn ich meine Bibelarbeit mache, dann spreche ich immer mit Gott. Und Gott sagt mir dann, was los ist. Jetzt sagt mir Gott auch, dass ich nur noch eine Viertelstunde habe. Jedenfalls sagt es die Uhr so. Wir haben einen Vers im Psalm 50, Vers 15. Und da heißt es, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Aber das ist nicht alles. Denn, ich habe als erstes was für ein Wort gesagt, wer zugehört? Und rufe mich an in der Not. Also wenn ein Satz mit und verbunden ist, gehört der davor auch dazu. Da steht nämlich, zahle Gott dein Gelübde. Und rufe ihn an in der Not, so wird er dich retten und du sollst ihn preisen. Das heißt, ich habe mal einen Lanzer kennengelernt. Und der hat zu Gott gesagt, wenn du mich hier aus dieser Situation rausbringst, wir sind umzingelt von den Gegnern, wenn du mich hier aus dieser Situation rausbringst und ich heile nach Hause komme, will ich dir ewig dankbar sein und dir ewig dienen. Der ist heile nach Hause gekommen. Aber der hat Gott nicht mehr gedankt und auch nicht mehr gedient. Bis er dann auf einmal ganz schwer krank wurde und dem Tode nahe war. Und dann fiel ihm ein, was er Gott mal gesagt hat. Und dann hat er Gott um Vergebung gebeten und hat gesagt, Gott, ich möchte das jetzt tun, was in Vers 14 steht. Ich möchte dir das Gelübde bezahlen. Ich möchte mein Leben ändern. Ich möchte dir mein Leben geben. Und dann hat er im 15. Vers gebetet, ich soll dich anrufen in der Not. Und ich soll dich preisen und du wirst mich erretten. Der ist gesund geworden und ist Prediger geworden, hat das herrliche Evangelium verkündigt. Ihr Lieben, wir müssen Gott das Gelübde bezahlen, was wir ihm einmal gegeben haben. Wenn wir ihm etwas versprochen haben, dann möchte Gott das auch haben, dass wir es halten. Denn Gott hält, was er verspricht. Bei ihm geht kein Weg daran vorbei. Als ich erkannte, dass Hass mich krank macht, dann habe ich meinen Hass abgelegt und habe mich zu Gott gewendet. Ich habe auch früher mal so gerne die Leute gehasst. Ne? Konnte ein Rochus sein, oha. Aber dann habe ich erkannt, dass Gottes Wort sagt, wir sollen den Hass ablegen. Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Liebe deckt alle Übertretungen zu. Ich bin auch nicht immer der Beste. Ich tue manchmal meiner Frau vielleicht auch weh. Aber sie liebt mich so sehr, dass ihre Liebe das zudeckt. Sie sagt mir dann so, irgendwann dann mal, das war nicht so schön. Und dann habe ich das aber alles schon wieder vergessen und sagte, oh Liebling, tut mir leid. Du kriegst auch mal einen Strauß Blumen. Ne? Aber das kommt selten vor, ne? Ach so, willst du nicht sagen, das ist gut. Ja, was denn, dass du Blumen kriegst oder dass wir uns... Achso. Ja. Sie sagt, eine Umarmung ist mir lieber wie ein ganzer Strauß Blumen. Ja. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was denn? Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor unserem Gott. Das steht im Micha 6, Vers 8. Gott sagt uns, was er von uns will. Wir müssen es nur lesen oder hören. Ich höre gerne zu, wenn andere was erzählen, weil ich das dann für mich annehmen kann. Im Johannes 13, Vers 35 steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr, was denn? Liebe untereinander habt. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig für eine christliche Gemeinschaft. Ich sag mal, für die Kirche. Es ist ganz wichtig, dass die, die zusammen in Gottes Wort gehen, sich in Liebe üben und untereinander Liebe haben, sodass die draußen sagen können, Mensch, was haben die sich lieb da drin? Was ist denn da los? Da musst du mal hingehen, ob die heimlich was nehmen. Ne? Dann, und denken, bekommt ihr auf einmal Besuch hier, wo ihr gar nicht mit rechnet. Denn wenn wir uns untereinander lieben, dann ist es doch das Wunderbarste, was es gibt. Dann, wir haben in Burgdorf mal ein Männertraining gemacht. Das geht über ein Jahr. Und in diesem einen Jahr sind die Männer so zusammengewachsen, dass sie eine Einheit gebildet haben. Und das ist aufgefallen in der ganzen Gemeinde. Und wir sind dann damals mit unserer Burgdorfer Gemeinde, wir waren ja immer so um die 20 Leute damals nur, du kennst sie auch noch so klein, ne? Und dann haben wir dieses Männertraining gemacht. Heute sind wir über 50 Leute. Und es ist der Aufschwung gekommen, nachdem wir dieses Männertraining gemacht haben. Und dieses Jahr machen wir das zweite Mal. Wir wollen wieder Leute dazu haben. Wir fangen im Mai wieder mit einem neuen Männertraining an. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir was für ihn tun. Nicht nur so still da sitzen. Wir können nicht beten, Vater, ich danke dir, dass du Soltau errettest. Ich danke dir, dass du Soltau mit deinem Evangelium vollpumpst. Wann kommt denn der Engel? Wann kommt denn endlich mal einer, der da... Nein, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir nicht rausgehen, wenn wir nicht den anderen sagen, denn wir sind hier auf der Erde Gottes Bodenpersonal. Und aus Liebe zu unserem Nächsten sollten wir es ihm schon sagen. Denn Gott hat alle Menschen lieb. Egal, ob das der größte Verbrecher ist oder die schickste Dame. Gott hat alle Menschen lieb. Wie gesagt, ich habe das ja in Polen nun erlebt mit diesem Besoffenen, der da hinten stand, wo alle gesagt haben, mach das nicht. Und Gott hat aber Gnade geschenkt. Wir sollen uns lieben untereinander, aber wir sollen auch diese Liebe ausstrahlen nach draußen hin. Es nützt nichts, wenn wir Tag ein, Tag aus im Gottesdienst sitzen und uns berieseln lassen, aber wir geben es nicht weiter. Mich hat mal jemand gefragt, warum bist du Evangelist geworden? Da sage ich, kann ich dir sagen, ich wäre am Evangelium erstickt. Wieso? Ich sage, ja, mir ging gar nicht rein. Ich war voll. Ich muss jetzt doch wieder loswerden. Ich muss doch wieder rausgehen, damit ich neu gefüllt werden kann. Wenn du eine Kanne voll Milch kaufst und dich immer stehen lässt, ja, dann wird sie nicht leer. Aber wenn du die benutzt und tust sie im Frühstückskaffee rein oder sonst irgendwas, mit einmal ist deine Kanne leer. Was machst du denn? Dann sagst du, oh, jetzt ist meine Kanne leer. Und jetzt? Ja, jetzt muss ich sie wieder auffüllen lassen, oder? Und so ist es doch mit uns auch. Wir sollten die Woche über uns entleeren, in der eigenen Familie, bei den Kindern, mit der Ehefrau, mit dem Nachbarn, wenn wir Leute treffen. Ich habe zum Beispiel mal einen Postbeamter, der am Schalter saß. Das war so ein Muffelheini und ich habe schon gedacht, oh, ist das ein Muffelkopf, ne? Und alle, die vor mir waren, was war die? Und so, ne? Und dann kam ich rein und dann hat er erst gar nicht hochgeguckt. Und dann guckt er mich an, da sage ich, bevor Sie was sagen, darf ich mal was fragen? Ja, was denn? Ich sage, zu welchem Friseur gehen Sie? Sie haben ja eine ganz tolle Frisur. Ich sage, Mensch, das mache ich dann. Ich bin jetzt auch bald wieder dran, aber so wie Sie aussehen, das hier finde ich ja schick. So finden Sie? Ich sage, ja. Ich sage, das ist klasse. Leute, ich habe den besten Postbeamten gehabt. Und dann sagt er, warum haben Sie mich denn so gelobt? Ich sage, weil Jesus Sie lieb hat. Ich sage, und ich habe Jesus im Herzen. Ich habe sie auch lieb. Oh, das ist aber schön, sagt er da. Dankeschön. Ich sage, ja, Gott segne Sie. Ja, danke gleichfalls. Dann bin ich weggegangen. Ihr Lieben, war das schwer? Nö.
Ich habe sie auch lieb.
Danke, ich habe dich auch lieb. Hast mich ja gleich richtig schön begrüßt. Ja, aber das ist so einfach. Warum tun wir es denn eigentlich nicht immer? Das ist so... Ich habe neulich, Katharina war dabei, da war ich im Schuhgeschäft Und da war ein Junge, so ein kleines Kind, und das wollte Schuhe haben, die kosteten 10 Euro. Und dann hat die Mutti gesagt, Junge, du weißt doch, oder was Mädchen, weiß ich jetzt nicht mehr, Junge, du weißt doch, wir haben kein Geld, ich kann ich dir nicht kaufen. Und er fing an zu weinen. Mama, guck doch mal meine Schuhe, und ich möchte die Schuhe gerne haben. Und da sagt Gott zu mir, du hast doch 10 Euro in der Tasche, kauf dir die Schuhe. Ich kenne die doch gar nicht. Kauf dir die Schuhe. Dann bin ich hingegangen, habe ihm die Schuhe gekauft. Ich habe zu der Frau gesagt, nicht, dass sie jetzt irgendwie denken, dass ich sie irgendwie beleidigen möchte, aber ich habe das mitbekommen und ich habe den Order gekriegt, ich muss die Schuhe kaufen. Die haben sich so doll gefreut und ich verabschiede mich dann immer mit dem Gruße, Jesu, Friede sei mit euch, Gott segne dich. Und ihr Lieben, die haben sich so sehr gefreut, der hat die Schuhe angenommen und hier drin, da hat sich was gefreut. Ach, ich hätte jubeln können, weil ich habe Katharina warm genommen, sie gedrückt, weil ich einfach so voll Freude war. Du warst selber so freudig, ne? Ja, ja, das ist so schön, wenn man sowas machen kann. Ihr Lieben, geht es uns eigentlich immer gut? Ich will jetzt auf das hinaus, was du mir angezeigt hast vorhin. Ich habe einen Tumor gehabt auf der Ohrspeicheldrüse, den habe ich 4 Jahre gehabt. Und der war erst klein und dann hatte ich es untersuchen lassen, dann hieß es, das ist noch nicht so wild, dass du es gleich operieren lassen musst, aber das musste mal operiert werden. Und dann habe ich gebetet und in der Nacht waren 3 Mann an meinem Bett im Traum, 3 in weiß gekleidet, haben mich untersucht und haben gesagt, brauchst nicht operieren lassen, machen wir irgendwie weg. War gut, das war gut. Machen wir weg. Katharina hat in der Nacht empfangen, sagte sie morgens, dass die Krankheit deines Mannes führt nicht zum Tod oder so ähnlich. Ne? Ja. Und das habe ich dann so geglaubt. Das Ding wurde immer dicker. Und dann musste ich nach Amerika rüber. Und dann bin ich nach Amerika gefahren und da drüben ging es mir ganz dreckig. Da wollten sie mich schon, hatte ich schon ein Grab ausgesucht an der Flussbiegung. Aber Gott hat es anders gewollt. Ich bin dann wieder nach Hause gekommen und dann sagt die Ärztin zu mir, wenn du dich jetzt nicht operieren lässt und das Ding platzt, und das ist kurz davor, das ist schon ganz rot und gelb und so, das platzt, dann bist du tot. Denn nicht mehr zu retten. So wie das aufgeht, bist du nicht mehr zu retten. Und da habe ich gesagt, ja, okay, aber noch nicht. Ich musste noch nach Gandersheim, denn da hatten wir einen großen Männertag mit 1000 Männern und ich habe die Leitung der Kleingruppen gehabt. Wir machen ja dann immer so Kleingruppengespräche und die Leitung dieser Kleingruppen habe ich gehabt. Das waren so 100 Männer, die ich da anleiten musste. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn ich wiederkomme von da und der Tumor ist nicht weg, dann lasse ich mich operieren. So, und dann war ein Bruder da, ein Arzt aus Hamburg, und der sagte auf einmal, Gott zeigt mir gerade, heute werden alle Tumore geheilt. Und ich war draußen im Foyer, aber so schnell, wie ich meine Kasse abgeschlossen habe und da drin war, ne, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, und dann war aber um den Bruder so eine Traube, kam es gar nicht ran. Ich habe mich dann dazugestellt, aber er ist gar nicht zu mir durchgekommen. Aber dann stand da ein junger Mann und sagte, willst du dazugucken oder brauchst du Gebet? Und dann sage ich, nee, ich brauche Gebet. Ja, sagt er, ich bin vom Heilungsteam, da kann ich auch mit dir beten. Ja, sage ich, ist in Ordnung. Ne? Legt er mir die Hand auf und betet für mein Herz, für meine Lunge und allen möglichen Kram. Ja, und wie er fertig war, sage ich, du, ich wollte eigentlich, dass der Tumor weggeht. Ne? Und dann, ihr Lieben, fasst er den an und sagt, Gott, was ist das denn da? Das gehört doch da gar nicht hin. Weg damit. 30 Jahre Evangelist. Und da habe ich darf gar nicht euch sagen, was ich gedacht habe. Ich war jedenfalls stinksauer. Das hätte ich auch alleine gekonnt. Da anzufassen und zu sagen, weg damit. Das gehört da nicht hin. Bin sauer rausgegangen. Da bin ich abends nach Hause gefahren und ich habe immer im Spiegel geguckt. Der Tumor war noch da. Da habe ich so gedacht, was soll das denn, dieses Larifari da, weg damit. Ne? Und dann komme, mache ich eine Klingel, macht Katharina die Tür auf und macht: Oh, was ist mit dir denn passiert? Ich sage: Was denn? Du hast ja gar keinen Tumor mehr. Ich sage: Wie, ich habe keinen Tumor mehr? Du hast keinen Tumor mehr. Ich zog ins Bad, mein Tumor weg. Und habe ich natürlich gleich was gemacht. Ich habe Buße getan. Ich habe gesagt: Vater, vergib mir, dass ich so über den gedacht habe. Denn du handelst anders, wie wir als Menschen denken. Und ich habe den Mann gesegnet, der mit mir gebetet hat. Obwohl ich erst so ein bisschen sauer auf ihn war. Ne? Aber ihr Lieben, Gott hat, ich weiß nicht, wann er es weggenommen hat. Keine Ahnung. Das ist das zweite Mal gewesen. Einmal hatte ich mir das Kreuz verrenkt. Ich bin so krumm gegangen am Stock. Und ich war ja eine Zeit Autoverkäufer in Hamburg. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich fahre jetzt zur Kur. Und dann anschließend lasse ich mit mir beten. Und wenn ich wiederkomme, habe ich mein Kreuz gerade. Weil Gott heilt mich. War ich fest von überzeugt. Ich bin zur Kur gefahren, ich bin genauso wiedergekommen, krumm, mit dem Stock. Ich bin zu meinen Ältesten gefahren, ich war ja damals Gemeindeleiter, musste ich also zu den Bezirksältesten fahren. Und dann haben die mich mit Öl gesalbt und mit mir gebetet. Und die Nachhausefahrt, die war eine Prozedur, sage ich euch. Ich habe auf der Handbremse gesessen so, und habe mich abgestützt und mein Kreuz tat weh. Am liebsten hätte ich angehalten und bin ich weitergefahren, dann bin ich nach Hause gefahren. Ich bin hochgegangen, habe mich ins Bett gerollt und habe gesagt, nee, um morgen arbeiten gehen. Am nächsten Morgen habe ich mich aus dem Bett rausgerollt, auf alle Viere hochgezogen, mich angezogen, ins Auto rein und dann bin ich zur Arbeit gefahren. Ich hatte aber denen gesagt, wenn ich wiederkomme, bin ich gesund. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich war frech. Ich habe zu Gott gesagt, nicht ich blamiere mich, du blamierst dich. Ich habe von dir so geschwärmt, dass du mich gesund machst. Und jetzt fahre ich dahin als kranker Mensch. Du blamierst dich. Ich muss denen leider sagen, du hast keine Kraft mehr. Und dann bin ich ausgestiegen. Und als ich abends nach Hause komme, sagt meine damalige Frau, das ist ja meine zweite Frau, meine erste Frau ist 2002 gestorben, sagte meine Frau, sag mal, du gehst ja ganz gerade, bist du gesund? Da habe ich erst gemerkt, dass ich gar keine Schmerzen mehr hatte. Auf dem Weg rein zur Arbeit, denn die haben mir nichts gesagt, die Jungs. Die haben nicht gesagt, ja, hallo, du, was ist mit dir los oder so. So gar nichts. Erst wie ich nach Hause kam, sagte meine Frau, Mensch, und seitdem habe ich nichts mehr am Kreuz. Ne? Ihr Lieben, so ist unser Gott. Er ist Liebe. Er hat uns so sehr lieb. Bloß wir müssen ihn auch bitten und wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen ihm sagen, Vater, ich habe ja Rückenschmerzen oder ich habe Zahnschmerzen oder ich habe sonst irgendwas. Wir müssen es ihm sagen. Nicht einfach sagen, mach mich gesund, an Geist, Seele und Leib auch noch, damit alles abgedeckt ist. Ja, was soll ich denn anfangen? Was möchtest du denn gern? Ja, Jesus sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und das sagt er nicht, weil er den anderen irgendwie niedermachen will, sondern weil er ihn lieb hat. Er möchte reden mit ihm. Und er möchte, dass du mit ihm redest. Er möchte, dass wir mit ihm reden. Denn in Johannes 15 steht im 9. Vers, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Ich hätte noch ganz, ganz viele Bibelstellen und noch viel zu sagen. Lest euch das Hohe Lied der Liebe durch. Ich lese die ersten 4 Verse euch mal vor. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen rede und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, aber ich hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und jetzt könnt ihr zu Hause alles weiterlesen. Ihr Lieben, an der Liebe Gottes, die durch uns auf den Nächsten überstrahlt, da kommt es drauf an. Es kommt nicht darauf an, dass der Peter Rutkowski hier vorne steht und hat auch noch so ein amerikanisches Ding um und einen Streifenanzug an. Wie du, ne? Und da kommt es nicht darauf an. Es kommt darauf an, dass wir die Liebe Gottes, die er in uns hineingibt, weitergeben an die anderen. Ich bin immer gerne bei Eglo, weil ich da vorne jemand stehen sehe, ein kleines Persönchen, aber so voll Liebe für ihre Frauen. Ihr Lieben, wo hatte die denn her? Die hat sie von Gott bekommen. Gott schenkt ihr diese Liebe ins Herz, damit sie die weitergeben kann. Und ich freue mich jedes Mal darüber. Wenn du das siehst, wie diese Liebe weitergegeben wird. Meine Polen, die lieben mich so unwahrscheinlich. Wie Katharina war mit gewesen, wie wir weggefahren sind, haben die geweint. Die haben uns ein Abschiedslied gesungen, herzzerreißend, und die Tränen liefen, ob bei Männlein oder Weiblein. Die Tränen liefen einfach. Und du kannst dich da nicht wehren. Wenn du da rausgehst beim Auf Wiedersehen sagen, dann kannst du nachher so machen, weil jeder will dich küssen. Und wenn ich hinkomme, ne, dann ist da immer ein Ehepaar, wo er gesund geworden ist vom Alkohol, ne, wo ich gesagt habe, die Frau, die kommt immer an, die springt mich richtig an und knutscht mich richtig mitten auf die Fresse. Ne? Und dann Katharina sagt, ja, hätte ich auch gemacht. Ihr Lieben, aber das macht sie nicht, weil sie jemanden küssen will, sondern du merkst, wie diese Liebe Gottes auf einmal in ihr drin ist und einfach raus will. Die Liebe Gottes will raus. Die Liebe schweigt nämlich nicht. Sie will raus. Sie will erzählt werden. Und ich wünsche mir nichts Sehnlicheres. Ich mache jetzt Schluss. Ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass diese Liebe ab jetzt durch euch durchstrahlt, auf deinen Nachbarn, auf deine Kinder, egal auf wen. Hauptsache, sie strahlt aus und du kannst diese Liebe weitergeben. Junger Mann, ich mache erst in 2 Stunden Schluss. Ich will auch gleich noch ein Lied singen. Und gut, dann kündige ich es jetzt schon an. Wer Gebet wünscht, wir haben Zeit. Wenn du Gebet wünschst, ich bleibe noch hier. Und jeder, der sagt, ich möchte, dass du mit mir betest, oder meine Frau mit dir betet, oder Joachim ist auch ein herzzerreißender Beter, oder seine Frau, egal zu wem ihr geht, wir haben Zeit für euch. Wir werden mit euch beten. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt sage ich Amen. Was wollte ich? Singen wollte ich noch. Okay, dann singe ich noch.